Also, dass es zu dieser Taufe kommen würde, das hatte er nicht gedacht. Da war zum einen Petrus, der damals noch so einen deutlichen Abstand zu Menschen hielt, die, bei denen würde er sagen, nee, das ist nicht meine Zielgruppe. Da bleibe ich lieber weg von. Und auch die Person, die in dem biblischen Bericht, über den ich heute predigen möchte, getauft wurde, die hatte das Tage zuvor noch gar nicht auf dem Schirm. Es hatte sich in ihr irgendwie so eine andere Meinung fokussiert, also eingegraben, eine Botschaft festgemacht. Ich bin in der Einschätzung der anderen einfach nicht gut genug, um wirklich so ganz dazugehören. Ich kann zwar dabei sein, aber so ganz dazugehören, das wollen sie nicht. Und beiden, dem Petrus und der anderen Person, hat Gott in diesem biblischen Geschichte, die ich heute Morgen auch benennen möchte zur Predigt, Einfluss genommen. Er hat ihr Leben verändert. Er hat ihnen eine Lektion mitgegeben. Ich will mal den biblischen Bericht lesen. Ich habe den jetzt nicht hier oben angeschlagen, der ist länger. Einfach mitverfolgen, ist eine erzählende Geschichte, das geht. Apostelgeschichte 10. Am nächsten Tage, ich beginne ab Vers 9, am nächsten Tage, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, Joppe ist eine Stadt, begab sich Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Und während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Und darin befanden sich aller Art von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren, Vögeln. Und eine Stimme rief: Auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortete: Auf keinen Fall, Herr. Noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Ich mache dazu eine Anmerkung. Da befanden sich offensichtlich Tiere in diesem Tuch, die ein frommer Jude nach alttestamentlichen Speisevorschriften, kann man nachlesen im Alten Testament, 5 Bücher Mose, die ein Jude nicht essen sollte. Jetzt zurück zu unserem Bibeltext. Doch die Stimme, die forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung. Und gleich danach wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel aufgenommen. Petrus grübelte noch über den Sinn seiner Vision. Und da sagte ihm der Geist Gottes: Du, drei Männer wollen zu dir. Geh hinunter und folge ihnen ohne Bedenken. Ich habe sie geschickt. Und da ging er hinunter und sagte zu ihnen: Hier bin ich, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, sagten sie. Er führt ein vorbildliches Leben und hält sich zur jüdischen Gemeinde. Alle Juden bei uns reden nur das Beste über ihn. Ein heiliger Engel hat ihm aufgetragen, dich in sein Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast. Und am anderen Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am Tag darauf kamen sie nach Caesarea. Das musste man also laufen, das dauert ein bisschen. Cornelius hatte seine Verwandten und die engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie. Und als Petrus durchs Hoftor trat, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und er sprach noch weiter mit ihm und betrat dabei das Haus. Und als er die vielen Leute sah, sagte er zu ihnen: Ihr wisst, dass ein Jude, so wie er, also nicht mit den Nichtjuden verkehren und vollends das Haus betreten dürfen. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt möchte ich doch gern erfahren, warum ihr mich gerufen habt. Cornelius antwortete, es war vor 3 Tagen, ungefähr um dieselbe Zeit wie jetzt. Ich betete hier im Hause zur Gebetszeit um 3 Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in leuchtendem Gewand vor mir stand und sagte, Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und er will dir das Gute vergelten, das du den Armen getan hast. Schicke darum Boten nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir bitten. Er ist zu Gast beim Gerber Simon unten am Meer. Und da habe ich sofort zu dir geschickt und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott versammelt und bereit zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Und Petrus begann zu sprechen. Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Seinem Volk Israel hat er die Botschaft verkünden lassen, dass er Frieden gestiftet hat durch Jesus Christus. Aber dieser Jesus Christus ist ja der Herr über alle Menschen. Ihr habt sicherlich erfahren, was im jüdischen Land sich zugetragen hat, beginnend in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Ihr wisst von Jesus aus Nazareth, den Gott zum Retter bestimmt und mit seinem Geist und seiner Kraft erfüllt hat. Und wo er hinkam, tat er Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott stand ihm bei. Und wir können alles bezeugen, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Die Juden töteten ihn. Sie hängten ihn ans Kreuz, an das Fluchholz. Aber Gott hat ihn am 3. Tag vom Tod auferweckt und ihn sichtbar erscheinen lassen. Nicht vor dem ganzen Volk, sondern vor den Zeugen, die er im Voraus dazu bestimmt hatte. Wir, die Apostel, wir sind diese Zeugen. Wir haben mit Jesus gegessen und getrunken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und uns gab Jesus den Auftrag, dem Volk Israel zu verkünden und zu bezeugen, dass er von Gott zum Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt ist. Alle Propheten haben von ihm gesprochen und sie bezeugen, dass durch die Macht seines Namens alle Menschen die Vergebung ihrer Schuld empfangen sollen, alle, die an ihn glauben. Und Petrus hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da kam der Heilige Geist auf alle herab, die bei Cornelius versammelt waren und die Botschaft hörten. Die Christen jüdischer Herkunft, die mit Petrus aus Joppe gekommen waren, die gerieten außer sich vor Staunen, dass Gott nun auch auf die Nichtjuden seinen Geist ausgegossen hatte. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in unbekannten Sprachen redeten und Gott priesen. Und darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern, diese Leute haben genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Wer kann ihnen da noch die Taufe verweigern? Und er befahl sie, im Namen von Jesus Christus zu taufen. Und danach baten sie ihn, dass er noch ein paar Tage bei ihnen bleiben würde. Soweit der Bibeltext. Eine etwas längere Begebenheit, aber ich dachte, die muss man zusammen lesen. Die gehört zusammen. Und das ist eine recht spektakuläre Begebenheit, oder? Mit Erscheinungen, da werden Denkgrenzen überwunden, da kommen Menschen zum Glauben, da fangen sie an, in unbekannten Sprachen zu beten, da geschieht Taufe. Boah, da war echt was los. Eine Begebenheit, die aber, und deswegen habe ich den Anfang auch gelesen, an den beiden Anfangsstellen ganz scheinbar unspektakulär beginnt. Da heißt es, Petrus begab sich um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Und auf der anderen Seite, Cornelius berichtet Petrus, es war vor 3 Tagen, ungefähr zur derselben Zeit wie jetzt, ich betete hier im Hause zur Gebetszeit um 3 nachmittags. 2 Männer, ganz unabhängig voneinander, jeder für sich. Sie hatten sich zurückgezogen, um zu beten. Das ist der Anfang. Damit geht das Ganze los. habe den ersten Punkt mal so überschrieben, Zeit zum Gespräch mit Gott pflegen. Zeit zum Gespräch mit Gott pflegen. Nach der Beschreibung hier im Bibeltext kann man davon ausgehen, dass die Personen das regelmäßig taten. Der römische Offizier Cornelius, der hielt sich wohl, im Judentum gab es so eigentlich am Tag gestaffelt so 3 feste Gebetszeiten, morgens, mittags, abends, auch einfach zu merken, immer wenn es was zu essen gibt, war auch Gebet angesagt. Die Inhalte der Gebete waren nicht fest. Das konnten die Leute frei formulieren. Und Juden machten das meistens laut. Deswegen suchten sie auch einen Ort, den vielleicht ein bisschen ungestörter waren, je nachdem, was so Inhalte des Gebetes waren. Und Petrus, als jüdischer Christ, würde ich mal sagen, pflegte auch Zeit des Gebetes. Da war er nicht mehr so ganz an die Zeiten der Juden so gebunden, würde ich mal vorsichtig sagen. Aber er pflegte die Zeit des Gebetes. Hier ist es mittags, zieht er sich zurück, um mit Gott zu reden. Im Judentum nannte man die Gebete, weil man sie auch selbst formulieren konnte, es ist der Dienst des Herzens. Der Dienst des Herzens. Also gar nichts Aufgesetztes. Der Gedanke, da schwingt mein Herz mit. Da lasse ich mein Herz vor Gott zur Sprache kommen. Letzten Sonntag haben wir hier eine Predigt gehört, in der Danilo uns aufforderte, doch regelmäßig einzuhalten in der Hektik unseres Alltags. Die Stille zu pflegen. Ich dachte, ja, hier taucht dieser Gedanke wieder auf. Wobei Stille hier nicht mit heraus aus dem Getöse der Zeit nur benannt wird, sondern damit verbunden wird, dass in dieser Stille die Hinwendung zu Gott gesucht wird. Vor Gott treten, in Ruhe vor Gott treten. Zinzendorf, eine Person im Pietismus, also schon einige Zeit her, sehr bedeutsam, der in Europa und weltweit so den für viele den Glauben vertiefende und missionarische Impulse gesetzt hat. Der formuliert es in einer Liedzeile, die ist auch für mein Leben von großer Bedeutung, einmal so: Gottes Führung fordert Stille. Wo man auf sein Wort nicht traut, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Gottes Führung fordert Stille. Da ist sie wieder. Und Zinzendorf meinte damit, im Gebet stille sein vor Gott. Es ist tatsächlich so. Gott nutzt offenbar mit Vorliebe solche, ich sag mal, Parkzeiten in der Hektik unseres Alltags, um mit uns in Kontakt zu treten und seine Liebe und Fürsorge deutlich zu machen, uns Kraft für den Alltag zu geben, und uns auf das Wesentliche aufmerksam zu machen. Und Sarah, ich würde dich mal bitten, du wolltest uns dazu was sagen. Komm hier vorne durchs Mikro.
Mich hat das letzte Woche sehr angesprochen, dieses Bild, was Danilo mit seinem Wasserglas da drüben gezeichnet hat. Und ja, einfach dieses Bild vom Strudel, in dem sich alles bewegt und der auch nicht einfach so aufhört. Ich habe gerade so im Frühjahr dieses Jahres diesen Strudel ganz massiv für mich erlebt. Da war eine Zeit, wo es viele Kämpfe gab, wo es viele Zweifel gab, wo ich das Gefühl habe, ganz viel von den Grundlagen meines Glaubens, das bröckelt irgendwie weg, das hält gerade nicht stand. Dazu kamen alle möglichen schwierigen Gespräche, auch in der Gemeinde, was mich sehr belastet hat. Nebenbei noch die 3 Kinder, so ein kleiner Trotzkopf, der mich wirklich an meine Grenzen bringt. Und wo ich auch gemerkt habe, selbst wenn ich das irgendwie versuche, dieser Strudel im Kopf, der hört einfach nicht auf. Ich habe in dieser Zeit das mal formuliert. Da habe ich geschrieben, ich sehne mich nach Ruhe. Von den vielen Stimmen in meinem Kopf, von den ungelösten Fragen und Konflikten, von den Ansprüchen der Kinder an mich, vom Planen und vom Sorgen um den kommenden Tag, von den Zweifeln, den verwirrten Stimmen, die meinen Glauben hinterfragen. Ich wünschte, ich könnte meinen Kopf nur mal für ein paar Minuten ausschalten und die Welt jenseits wahrnehmen und daraus Kraft und Frieden schöpfen. Und ganz kurz, nachdem ich das für mich formuliert hatte, hat mir jemand ein Buch empfohlen. Ein Andachtsbuch, was auf dem Prinzip der Tageszeitengebete basiert, wo es wo man eingeladen wird, einfach mehrmals am Tag eine kurze Pause einzulegen und innezuhalten. Und in dieser Zeit ist mir noch ein anderes Bild begegnet. Auf meiner Suche danach, Gott irgendwie wahrnehmen zu können, habe ich davon gelesen, dass es sein kann wie mit einer Mütze, die man sich aufzieht und die man aber irgendwann im Laufe des Tages überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Also die Mütze ist da, aber man nimmt sie nicht wahr, das ist einfach so. Aber ich kann in jedem Moment, in dem ich innehalte und sage, Moment, ich weiß, die Mütze ist da, dann kann ich sie auch wieder wahrnehmen. Der Druck davon ist immer noch irgendwie da, aber es braucht einen kurzen Moment meiner Aufmerksamkeit. Und das habe ich so erlebt für mich, diese Zeiten mit diesem Andachtsbuch und diese Zeiten, in denen ich einfach eine kurze Pause einlege, das hilft mir, meine Aufmerksamkeit nochmal auf Gottes Gegenwart zu richten. Das müssen ja nicht mehr irgendwie lange Zeiten sein, es ist auch immer so das, was der Alltag halt irgendwie hergibt, aber ich merke für mich, das hilft mir, Gott nochmal irgendwie wahrzunehmen. Das hat meine Fragen und das hat die Konflikte und das hat auch meinen kleinen Trotzkopf zu Hause nicht, das löst das nicht auf. Es ist alles da, aber ich merke, vor Gott zur Ruhe zu kommen, das hilft mir, das besser aushalten zu können. Das hilft mir auch zu sehen, dass ich auch an meinen Kindern wachsen kann und daran, dass ich meine Grenzen erlebe und wahrnehme, dass ich mich entschuldigen muss für manches. Ich bekomme ganz neu auch einen Blick dafür, was Gott in mir tut, wenn ich zurückschaue und sehe, da passiert einfach was. Er tut was bei mir, er tut was bei den Menschen um mich herum und er legt mir vielleicht auch Dinge vor die Füße, die ich sonst völlig übersehen hätte. Und er weckt auch Sehnsucht danach, nach diesen Zeiten. Danach und genauso auch danach, was davon weiterzugeben. Ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht, ob ich das sage, dass ich euch gerne etwas davon erzählen möchte. Das ist mir wichtig gewesen und es ist nicht das Spektakuläre, das sind nicht diese Riesendinge, aber für mich macht es trotzdem einfach einen großen Unterschied.
Wir danken dir. Angelina und Janina, die Taufe, die wird für euch zu einem ganz wesentlichen Punkt in eurem Leben. Das wird sie sein. Und vielleicht ist sie eine Art Hochzeit in dem Sinne, dass ihr für Gottes Prägung, für Gottes Reden ganz offen seid. Und dann nehmt doch bitte diesen Gedanken mit. Diesen Gedanken, die Zeit des Gespräches mit Gott regelmäßig zu pflegen. Das zu suchen. Vor Gott zu treten und sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte gerne in deiner Gegenwart sein und von dir hören, was du zu sagen hast. Wisst ihr, es gibt so vieles, was sich als wesentlicher brüstet, aber es gibt nichts, was tatsächlich wesentlicher ist, als das zu gestalten. Es gibt so vieles, was sich als wesentlicher brüstet, aber es gibt nichts, was wesentlicher ist, als in der Gegenwart Gottes zu sein. Ein weiterer Gedanke zu dieser biblischen Begebenheit. Ich habe ihn mal überschrieben mit: Wer gibt tatsächlich die Richtung in unserem Leben vor? Ich kann mir gut vorstellen, die meisten von uns wären eigentlich in dieser Situation doch gerne dabei gewesen. Ist doch begeisternd, wenn Gott so zu mir spricht, wie zu Cornelius oder Petrus. Für beide war es ja zumindest klar, hier spricht Gott oder zumindest ein göttlicher Engel. Ist es da nicht seltsam? Der römische Offizier, der sich an das Judentum annäherte, aber nie so richtig dazugehörte, der hat die Erscheinung und sagt sofort, ja, setzen wir um. Beauftragt Leute, die losziehen. Von Petrus, dem großen Apostel, dem Glaubenshelden, der die Pfingstpredigt gehalten hat, da lesen wir, oh nein, Herr, das habe ich noch nie gemacht. Da muss Gott schon energisch werden, um den ach so gläubigen Petrus auf die Spur zu bringen, damit er sich wenigstens halbherzig auf den Weg macht. Dreimal muss Gott sprechen. Und der so richtige Durchbruch, der kommt für Petrus erst, als er in das Haus oder im Haus des Cornelius die Geschichte hört, die Cornelius ihm sagt. Nun kann man sagen, ja okay, Petrus war schon immer so ein recht eigenwilliger Kopf. War er? Ist so? Sagt man ja so schön, Knilche sterben niemals aus. Aber das heißt ja, die Knilche gibt es noch heute. Ich glaube, der hinderlichste Faktor für ein Wachstum im Glauben, für die Nachfolge ist, zu meinen, Gott handelt nur in meinem Denkhorizont. Nochmal, haben wir das irgendwie im Beamer? Ist der noch da? Hat abgenommen? Okay. Der hinderlichste Faktor ist, für Wachstum im Glauben, zu meinen, Gott handelt nur in meiner Denke. So weit und so breit ich denke. Ich bin davon überzeugt, Gott ist so häufig traurig über mangelnden Veränderungswillen unter Christen. Mangelnden Veränderungswillen. Jesus Christus bezeichnet das einmal in sogenannten Gemeinderäten im Matthäusevangelium Kapitel 19 in Bezug auf die Ehe mal mit Hartherzigkeit. Das Herz ist verhärtet, es lässt nichts anderes zu. Es lässt Gottes Reden nicht zu. Das ist meine Sicht. Herr, wenn du redest, musst du in dieser Sicht reden. Was da ist, habe ich nicht. Die Geschichte des Petrus, die hätte an dieser Stelle zu Ende sein können, wenn er sich diese Horizonterweiterung, die Gott für ihn hatte, nicht gestellt hätte. Wenn er gesagt hätte, dabei bei seinem Nein geblieben wäre. Schade wäre das doch gewesen, oder? Das wäre für ihn schade, und selbst für andere schaden. Die Frage also, wer gibt denn so tatsächlich die Richtung, die Denkweite in meinem Leben? Wer gibt das denn vor? Wer gibt sie an? Ihr beiden, ihr getauft werdet, spreche ich wieder an. Traut euch als Christen, diese Frage immer und immer wieder neu in eurem Leben zu stellen. Der große Petrus musste das lernen. Und deswegen habt ihr Platz, auf dem Weg ihm nachzukommen. Ja? Das ist eine Frage für Christen. Es ist eine Frage für euch. Ihr könnt dabei nur gewinnen. Ich will euch mal eine Situation aus meinem Leben erzählen. Vor einigen Jahren, als Gott wieder mal dieses Horizonterweiternde antackte, mit mir sprach, da bin ich anschließend weinen, Adler, wo sitzt du? Ja. Da bin ich zu meiner Frau gegangen und da habe ich geweint. Und als unsere Kinder das mitbekamen, über das, was Gott geredet hat, da haben sie zum Teil auch geweint. Es sind Tränen geflossen. Das ist so. Aber jetzt schaue ich einige Jahre später darauf zurück. Im Ergebnis, diese Horizonterweiterung Gottes, die er mir damals beigebracht hat, die ist zum Segen für viele Menschen geworden. Da haben Menschen zum Glauben an Jesus Christus gefunden, aufgrund dieser Erweiterung. Da haben Beichtgespräche stattgefunden mit konkreter Vergebung von Schuld. Da haben sich Menschen taufen lassen, da haben Menschen neuen Zugang zur Gemeinde gefunden. Andere haben Wegweisungen in schwierigen Situationen empfangen. Das hatte alles mit dieser Horizonterweiterung zu tun, die Gott einleitet. Eigentlich ist das so. Glaubenswachstum, das hat schon per Definition Wachstum. Das hat schon mit Veränderung zu tun, mit einem sich ändernden Horizont. Das musste Petrus zulassen. Und das müssen wir zulassen. Ansonsten verweigerst du dich dem, was es heißt, wachsen im Glauben. Das geht nicht. Du musst es zulassen, dass Gott dir einen anderen Horizont gönnt. Mein letzter Punkt, den ich herausgreifen möchte. Gott stellt sich ganz zu dir. Genau. Richtig. Petrus erklärt Cornelius und den anderen das Evangelium. Das konnte man ja lesen in diesem Bibelabschnitt Apostelgeschichte 10. Und er spricht davon, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus mit einem Auftrag in diese Welt gesandt hat. Er ist der von Gott Bestimmte zum Richter über die Lebenden und die Toten. Er hat den Weg der Vergebung geschaffen. Er ist dafür am Kreuz gestorben. Aber Gott hat es nicht dabei belassen. Er hat ein neues Leben geschenkt. Was sagt Petrus hier dem Cornelius? Er sagt, du, Gott hat den Anfang gemacht. Gott hat sich schon längst auf den Weg begeben. Ich glaube, dass es auch wichtig ist für euch. Gott hat sich, die ihr getauft werdet, für euch, Gott hat sich schon längst auf den Weg begeben zu euch. Und irgendwann haben sich eure Wege gekreuzt. Und ihr durftet mitgehen. Da liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Ja? Aber es ist wichtig. Gott hat den Anfang gemacht. Dann heißt es in Vers 43 weiter. Alle Propheten haben von ihm gesprochen. Sie bezeugen, dass es durch die Macht seines Namens, alle Menschen die Vergebung ihrer Schuld empfangen sollen. Alle, die an ihn glauben. Vergebung der Schuld. Er sagt zu dem Cornelius eigentlich, du, das gilt für dich persönlich. Es ist die Einladung, glaub an ihn. Ihr beiden, ihr habt es erlebt. Ja, ihr habt erlebt, dass euch Gott vergeben hat, dass euch Gott angenommen hat. Ihr habt uns in Interviews, aber auch in den Gesprächen, die vorher liefen, davon berichtet. Und dann passiert das, heißt es hier, dass der Geist Gottes auf die Menschen, also auf Cornelius und die Gruppe, die um ihn waren, fiel und sie auch in anderen Sprachen reden konnten. Gott selbst, als Heiliger Geist, nimmt in der Mitte des Lebens Platz. Manchmal ist das so ein bisschen spektakulär, wie hier in dem Bericht mit den anderen Sprachen. In unseren Breitengraden erleben das Menschen weniger, gebe ich zu. Aber manchmal ist es so. Manchmal ist es so, dass bei diesen, wenn Gott handelt, sich auf einmal etwas Neues noch auftut. Auch du im Leben eine neue Gabe bekommst. Maybe. Gleich geht es zur Taufe. Das macht der Chef. Der verteilt die Gaben. Hier war das Spektakuläre wichtig, da in dieser Begebenheit eine Völkergrenze überschritten wurde. Und haben wir mal genau im Text vielleicht noch vor Augen, für wen das wichtig war? Nicht für den Cornelius, für den Petrus und für die anderen Christen. Die mussten es begreifen. Nicht Cornelius, der hat es schon längst gehabt. Zum Zeugnis für die anderen Christen. Da war das wichtig. Und dann kommt endlich die Taufe. Auch eure Taufe gleich. Und was ist denn da die Taufe? Die Taufe ist in dieser Handlung hier so ein abschließendes Geschehen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Was geschieht hier? Ein Geschehen von Seiten des Menschen, Da heißt es ja, der Petrus spricht das an und das wird ja, das fällt ja auf, dass der Cornelius selbst gar nichts sagt. Da kommt ja die Rückfrage, wie zeigt sich denn Glauben bei ihm? Der sagt in dem Bericht gar nichts. Aber Petrus sagt, daraus kann man indirekt schließen, kann man jedem denn den Glauben, die Taufe verwehren, wenn er den Heiligen Geist hat? Verwehren tut man Leuten eigentlich nur das, das ist der Sprachgebrauch, wenn sie zuvor was da erfragt haben. Andere Begebenheit, Apostelgeschichte 8, etwas vorher, dieser Finanzbeamte. Ja, er fragt. Und darauf tauft ihn Philippus. So ist das hier auch gemeint. Also eine Reaktion auf das, was Cornelius sagte, hier Petrus. Kann man ihm denn die Taufe verwehren? Von Seiten des Menschen ist es diese Aussage, lieber himmlischer Vater, ich möchte ganz zu dir gehören. Cornelius, der Proselyt, der römische Offizier, konnte nie so richtig ganz zum Judentum gehören. Er war immer zweite Klasse. Aber hier kann er ganz dazu gehören. Er kann ganz Kind Gottes sein. Ihr beiden, bevor ihr gleich ins Wasser steigt, werde ich euch ja, oder für euch gleich taufe im Wasser, werde ich euch ja auch nochmal fragen, ob ihr wirklich von Jesus Christus Vergebung eurer Schuld erbeten habt und ob er Leiter eures Lebens sein soll. Liebe himmlischer Vater, ich möchte ganz zu dir gehören. Das ist das. Und von Gottes Seite, die Taufe. Du, ich habe dir vergeben und neues Leben geschenkt. Du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir, sagt Gott in der Taufe zu. Und das wird hier nochmal so eindrücklich gemacht. Da heißt es doch in Vers 48, Petrus befahl, sie zu taufen. Petrus befiehlt, zu taufen. Er öffnet nicht eine Möglichkeit, sondern befiehlt. Ein ganz starker Ausdruck, der nochmals markiert, die Dominanz des Taufgeschehens, die liegt nicht bei dem Täuflingen. Ich sagte vorhin schon, der sagt in dem Bibeltext gar nichts. Kein einziges Wort dazu. Die Dominanz liegt nicht bei dem Täufling. Ihr habt vorhin auch gesagt, ja, ich möchte mich zu Jesus Christus bekennen. Jawohl, das ist so. Das ist von Seiten des Menschen. Ja. Aber ausschlaggebend für dein und auch für mein Leben als Christ ist es letztlich nicht, ob ich mich zu meiner Standfestigkeit bekennen kann und ob die immer gegeben ist. Du, das kann ich euch schon sagen, die wird nicht für euer ganzes Leben nur gegeben sein. Ihr werdet Momente erleben, in denen eure Standfestigkeit als Christen auf sehr, sehr wackeligen Füßen steht. Das ist so. Aber die Standfestigkeit Gottes, die steht nicht auf wackeligen Füßen. Auf diese Standfestigkeit Gottes werdet ihr euch euer Leben lang verlassen können. Das kann euer Anker sein. Dass Gott zu euch Ja gesagt hat. Das zieht euch durch, wenn es im Leben schwierig wird. Wenn Zweifel kommen. Das ist wieder, Sarah sagte vorhin, der Hut. Den hat man vielleicht nicht mehr im Gespür. Aber wenn man sich erinnert, merkt man, ja, da ist er. Gott ist da. Das ist für Zeit und Ewigkeit ausschlaggebend. Das ist Gottes gültiges Wort und darauf können wir uns verlassen. Ja, Gott stellt sich ganz zu dir, Angelina und Janina. Das sollt ihr erfahren. Amen. Ich bete noch mit uns. Dann werden wir ein Lied singen und zur Taufe übergehen. Herr Jesus Christus, aber du ganz herzlichen Dank, dass du derjenige bist, der wirklich uns Menschen etwas mitgeben will mit deinem himmlischen Vater. Und wenn wir jetzt zur Taufe kommen, dann ist es, dass dein Zuspruch und der Zuspruch deines himmlischen Vaters mit durch das Leben gehen darf. Dass das ineinander fließt, was die Täuflinge dir sagen und was du ihnen sagst. Und das ist mehr als nur Worte. Das ist mehr. Was auch immer dieses mehr und wie genau es zu bezeichnen ist, es macht deinen Einfluss aus, den du in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt hast. Und es ist dein gültiges Wort. Und so möchte ich dich bitten, dass wir es aufnehmen, dass es mit uns geht und unser Leben leitet. Amen.